Wir hören auf Gottes Wort aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbengroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheelt rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? Ist er ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen, vergisst mein Herz auch seiner nicht. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmut mich geleitet? Er, dessen Rat ich oft verwarf. Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geiste neue Kraft? Wer lässt mich so viel Glück genießen? Ist nicht sein Arm, der alles schafft? Schau, o mein Geist, in jenes Leben, zu welchem du erschaffen bist, wo du mit Herrlichkeit umgeben Gott ewig sehen wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden. Durch Gottes Güte sind sie dein. Sie darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein. Und diesen Gott soll ich nicht ehren und seine Güte nicht verstehen. Er soll die Rufen ich nicht hören, den Weg, den er mir zeigt, nicht gehen. Sein Will ist mir ins Herz geschrieben, sein Wort bestärkt ihn ewiglich. Gott soll ich über alles lieben und meinen Nächsten gleich als mich. O Gott, lass deine Güte und Liebe mir immer da vor Augen sein. Sie stärken mir die guten Triebe, mein ganzes Leben dir zu weihen. Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen, sie leite mich zur Zeit des Glücks, und sie besiege in meinem Herzen die Furcht des letzten Augenblicks. Amen.
Das ist ein schweres Evangelium, aus welchem das junge Volk und einfache Menschen nicht viel lernen können. Dennoch wollen wir auch es durchlaufen und etwas davon sagen, weil man es eben auf den heutigen Sonntag liest. Na, wenn das kein ermutigender Anfang für eine Predigt ist, nicht wahr? Martin Luther pur. Also, durchlaufen wir es mal. Auch wenn da jetzt der Gehalt offensichtlich nicht so einfach ist für das junge Volk und das einfache Volk. Wir gehen es mal an. Was entdecken wir? Wir entdecken zuallererst ganz Erstaunliches. Und das denke ich, je länger ich die Bibel lese. Was für eine unglaublich geniale Fähigkeit Jesus Christus besaß, mit so einer kleinen Geschichte größte Theologie zusammenzufassen und Glauben uns zu erklären. Das ist schon ganz erstaunlich. Diese kleine Geschichte, das spüren Sie doch schon beim Lesen, die hat es ja absolut in sich. Und allein das lohnt doch schon, dieses schwere Evangelium zu lesen. Zu staunen, wie Jesus das hinkriegt. Was wir unserer ganzen menschlichen Weisheit nicht schaffen, in tausenden von Seiten kluger theologischer Bücher zusammenzukriegen, mal eben mit so 16 Versen uns zu erklären, wie es denn läuft im Himmelreich und wie es dazugeht und auf was wir uns einzustellen haben. Das ist das eine. Das zweite, was wir entdecken, ist natürlich, dieses Gleichnis, diese Geschichte, diese Beispielsgeschichte steht ja nicht irgendwo im luftleeren Raum. Da brauchen Sie nun wirklich kein Vollstudium zu, um zu begreifen, wenn irgendwas mit denn anfängt, dann müssen Sie gucken, was davor war. Und es fängt ja mit denn an. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. Also was war denn davor? Großer Vorteil für alle Bibelbesitzer. Denn wir haben natürlich den Text, der davor ist, jetzt Ihnen nicht abgedruckt. Gut, die meisten von Ihnen wissen ja auswendig, was in Matthäus 19 alles steht. Aber für die wenigen, die es nicht mehr wissen, sage ich es Ihnen nochmal. Direkt davor steht diese interessante Textpassage, wo sich Petrus mit Jesus unterhält über die schlichte Frage, lohnt sich das Ganze eigentlich? Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Bringt's das eigentlich? Und direkt davor steht der ganz interessante Text von dem sogenannten reichen Jüngling. Kennen Sie diesen jungen Mann noch? Diesen jungen Mann, der großes Interesse äußerte an einer Gemeinschaft mit Gott, an einer Nähe zum Himmelreich und dann an dieser eigenartigen Fragestellung von Jesus gescheitert ist und dann traurig wegging. Und dann sagt er Jesus diesen entscheidenden Satz, dass es schwierig ist, ins Reich Gottes zu kommen, insbesondere für so einen Reichen. Und dann sagt er diesen Satz, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Großes Entsetzen, Panik bei den Jüngern und dann der Satz, wer kann denn selig werden? Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es natürlich unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich, selbst dass ein Reicher gerettet wird. Das steht davor. Das heißt, wir merken, dass das ist ja nicht irgendwo im luftleeren Raum. Davor steht die Frage nach dem Lohn. Lohnt sich das Ganze? Und davor steht die Frage, wenn der eine sich jetzt nicht hier entschieden hat mit dieser reiche Jüngling, was ist denn dann? Und wie im Gegensatz, Petrus kann das sagen, wir haben uns doch entschieden und was wird uns jetzt dafür? Und jetzt kommt dieses theologische Gegengewicht. Auf der einen Seite war das ganz starke Gewicht auf dem, was Petrus getan hat, was der reiche Jüngling nicht getan hat, die Verantwortung des Menschen für sein Tun mit allem, was dazugehört, das wird nicht aufgehoben. Aber jetzt kommt das theologische Gegengewicht. Jetzt kommt der Satz von diesem Beispiel, was wir hier in Matthäus 20 vor uns haben. Hier spricht Jesus von seiner Souveränität, von der Souveränität des Berufenden in der ganzen Länge des großen heilsgeschichtlichen Tages. Von der ersten bis zur elften Stunde kann der Hausherr machen, was er will. Das Dritte, was wir in diesem Text natürlich entdecken, ist diese ganz besondere Begrifflichkeit. Da werden Erste und Letzte genannt. Und Erste und Letzte, das spüren wir, das ist das Anstößige in diesem Text. Nummer 2, 3, 4 und 5 interessiert nicht, nur die Extremen interessieren, die Ersten und die Letzten. Und wenn von Ersten und Letzten die Rede ist, klar, dann entdecken wir auf einer Ebene, ist es natürlich einer zeitlichen Einheit gemeint. Das ist natürlich ganz, ganz deutlich. Die Ersten haben morgens um 6 angefangen, die anderen erst nachmittags um 17 Uhr. Das ist ein kleiner Unterschied, das ist ganz klar. Es scheint aber eben nicht nur eine zeitliche Reihenfolge zu sein, sondern eine Qualitätsbeschreibung und auch eine ganz bestimmte Rangfolge zu sein. Und ganz erstaunlich, es scheint sich ja auf etwas ganz anderes zu beziehen, nämlich ganz offensichtlich nicht auf etwas Innerirdisches, obwohl das Beispiel ja innerirdisch anfängt, sondern es bezieht sich auf was anderes, es bezieht sich auf den Himmel. Und es ist von Ersten und von den Letzten die Rede, insbesondere in Bezug auf die Freude und die Ehre, das Anteil haben im Himmlischen. Erste und Letzte. Und jetzt sagt Jesus, da mache ich mir, wenn ich daran denke, dann mache ich mir Sorgen. Denn es kann natürlich sein, dass Letzte zu Ersten werden und Erste zu Letzten werden. Und eigentlich ist meine Formulierung zu schwach. Jesus macht sich keine Sorgen, Sondern Jesus sagt, so wird das sein. Das wird es ganz faktisch geben. Ein sicher eintretender Vorgang, hat das Adolf Schlatter genannt, seine Auslegung. Ein sicher eintretender Vorgang. Es wird das im Himmel geben, das Erste, Letzte und Letzte, Erste werden. Und deswegen ist es ganz wichtig für euch, die ihr hört, meine Jünger, meine Nachfolger, meine Leute, die Jesusleute aller 2000 Jahre, dass ihr versteht, wie es im Himmel läuft. Ach, das müssen wir lernen. Es geht ja um den Himmel. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. Auf Erden läuft das ganz anders. Wie es auf Erden läuft, das wissen Sie doch. Wie es auf Erden läuft, das sagt Ihnen Ihre Gewerkschaft. Wie es auf Erden läuft, das sagt Ihnen Ihr Arbeitsvertrag. Wie auf Erden es läuft, das sagt Ihr inneres Gerechtigkeitsempfinden, wie variabel das auch immer sein mag. Wie es auf Erden läuft, das wissen Sie. Wie es im Himmel läuft, das müssen Sie und ich lernen. Es geht um den Himmel. Und jetzt merken wir, und das merken wir doch, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, der Himmel denkt so anders. Der Himmel denkt so anders. Im Himmel sehen die Dinge so anders aus. Und sobald wir mit unseren irdischen Kategorien vor der Himmelstür stehen und vor dem Himmlischen stehen, merken wir, wir passen mit unseren irdischen Kategorien nicht in die himmlischen Systeme rein. Das reibt sich so, dass selbst gut situierte, anständige, ordentliche Jesusleute sagen, was für ein blöder Text, der gefällt mir eigentlich nicht. Na nun, das ist dann eben genau das, was sich reibt. Unser irdisches Denken und sein himmlisches Denken. Es sieht so anders aus. Genau darauf weist Jesus hin. Irdisch denken heißt altdenken. Heißt, oh ja, himmelsuntauglich denken. Heißt, ich pass nicht in den Himmel. Mit meinem alten Denken pass ich nicht in den Himmel. Das ist nicht adäquat, das stimmt nicht zusammen. Und zwar als ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, erlebe ich das, dass in meinem alten, doch so normalen, irdischen, anständigen Denken ich nicht in den Himmel passe. Der Himmel läuft ganz anders. Wir müssten eigentlich sagen, es geht eigentlich nicht nur um mein Denken, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Es geht ja um mein Herz. Es steht ja dieses alte Wort hier im alten Lutherdeutsch, was siehst du so scheel da rein, weil ich so gütig bin. Das ist eine Vokabel, die ist ja vollkommen raus. Was da gemeint ist, ganz einfach steht in Matthäus dort, warum hast du so ein böses Herz, weil ich so gut bin? Starker Satz, kleiner Satz. Warum hast du so ein böses Herz? Nicht scheel. Bös. Warum hast du so ein böses Herz, weil ich so gut bin? Mein Herz ist gemeint. Und dann merken wir das, der Himmel der Gnade stellt die Rangordnung der Erde einfach komplett auf den Kopf. Der Himmel der Gnade stellt die Rangordnung der Erde einfach auf den Kopf. Und daran reiben wir uns. Und deswegen werden wir diesen Text konfrontiert. Es findet eine Konfrontation für Jesus-Leute statt. Konfrontation zwischen meinem Herz und Gottes Güte. Also ist der Text doch gar nicht so schwer und auch nicht gar nicht so untauglich für uns. Er möchte uns gerne auf die Himmelstauglichkeit aufmerksam machen, damit Sie und ich, die wir an Jesus glauben, himmelstauglich werden. Wir müssen doch reinpassen. Noch passen wir ja nicht rein. Wir reiben uns. Und Jesus will, dass wir reinpassen. Und deswegen möchte er mit uns nachdenken über das, wie es im Himmel läuft. Wenn der Himmel über die Heilsgeschichte nachdenkt, wenn der Himmel über das Heil nachdenkt, wenn der Himmel über Heiligung nachdenkt, dann kommt da was ganz anderes raus. Also, dann kommt da zuallererst bei raus, dass er, der lebendige Gott, erste und letzte beruft. Er, der lebendige Gott, beruft erste und letzte. Die Geschichte ist ja schnell erzählt, die ist ja eindrücklich und einfach und klar. Dieser Hausherr hat ein Vorhaben. Für dieses Vorhaben braucht er kurzfristig einen ganz hohen Personalstand. Das war damals üblich. Man konnte von einer Art Personalbörse am Markt gucken, wer gerade da ist, konnte sich diese Tagelöhne einkaufen für einen bestimmten Stundensatz für die Arbeit, die getan werden musste. Und das geht morgens früh, morgens eben los. Der lange Tag von 6 bis abends 6, 12 Stunden, die da eben gearbeitet wurden. Und diese Tagestunden, die wurden eben jetzt verkauft und die Mitarbeiter eben dafür eingestellt. Das ist alles soweit logisch. Es wird allerdings immer unwahrscheinlicher, je länger der Tag läuft, dass man noch eingestellt wird. Das ist ja ganz, ganz klar. Weil das lohnt ja dann fast nicht mehr. Also nur wenn ganz hoher Bedarf ist, dann stellt man noch Leute ein, die relativ spät im Rennen sind. Und die bekommen logischerweise irdisches Gerechtigkeitsempfinden prozentual den Anteil von den Stunden, die sie eben dann noch gearbeitet haben. Wenn für 12 Stunden ein Silbergroschen dran ist, dann gilt eben für jede Stunde ein 1/12 Silbergroschen. Ist ja nicht so schwierig, nicht wahr? Unser inneres Gerechtigkeitsempfinden ist das ja einfach sehr klar. Jeder Taschenrechner hilft dabei. Und das ist ganz, ganz logisch. So, und jetzt kommt dieser geistliche Horizont, dass da ein Hausherr an der 11. Stunde, da fahren die Leistungskurve ja schon runter, weil sie sagen, die 59 Minuten, die ziehen wir auch noch durch, da fahren die schon runter, zur 11. Stunde noch einmal Leute einstellt. Das ist eigentlich nicht sinnig und wahrscheinlich werden die Eingestellten auch gedacht haben, gut, der Tag ist sowieso verloren, mal wenigstens noch ein 1/12 Silbergroschen, wir gucken mal, was wir noch schaffen können und gehen da einfach mal hin, drehen 3 Runden, dann ist das sowieso alles wieder gelaufen. Und jetzt erleben wir darin die Souveränität des Hausherrn. Der Hausherr kann einstellen, berufen, wen und wann er will. Er kann einstellen, wen und wann er will. Es ist seine Geschichte, es ist sein Projekt und es sind seine Berufungen und er stimmt sich mit niemandem ab. Wann er auf den Markt kommt und wann er ruft und wann er hineinruft in seinen ganz besonderen Dienst, in seine Arbeit, in sein Reich. Er macht das in seiner Heilsgeschichte, in seiner großartigen Souveränität. Das ist ja was ganz Einzigartiges. Gottes Heilsgeschichte. Das beste Beispiel für Matthäus 20, das spüren Sie, ist ja, das sind ja Sie und ich. Das sind ja tatsächlich Sie und ich. Das, was Sie haben, ist ja im Grunde genommen eine bildhafte Ebene für Römer 9 bis 11. Das sind die ganzen Ersten aus dem jüdischen Volk schon richtig lang am Arbeiten, schon ein paar Jahrtausende am Arbeiten, nicht wahr? Die sind schon in der Spur, die haben sich schon warm gearbeitet mit der Hitze des Tages, sind sie da schon ins Rennen gegangen, durch Jahrhunderte hindurch, seit 1. Mose 12. Mann, was haben die gearbeitet? Da war richtig was los. Und jetzt merkt man, jetzt kommt da ganz am Ende, wo es eigentlich die Sache schon gelaufen ist, da kommen noch welche dazu. Die kommen dann noch mit rein. Die dürfen auch noch an diesem Weinbergprojekt mitarbeiten. Das ist ja ein steiles Stück. Was für eine Souveränität. Und die Souveränität hört ja nicht nur auf bei dem Dazuberufen. Die hört nicht nur auf, dass es noch bis zur 11. Stunde dazu beruft. Das wäre ja alles noch irgendwo nachvollziehbar. Der eigentliche Stein des Anstoßes ist doch, als es dann zum Lohn in Anführungszeichen kommt, zur Lohnauszahlung kommt, war doch für alle klar, bevor es richtig losgeht, die mir im Silbergroschen das tariflich vereinbart hatten, wir kriegen auf jeden Fall unseren Silbergroschen. Jetzt fängt schon taktisch raffiniert die Auszahlung beim 11. Stunde, also bei dem mit einer Stunde an, und der kriegt einen Silbergroschen. Sofort die ganzen Taschenrechner wieder hochgerechnet. Mann, wenn der schon mit nur einer Stunde schon einen Silbergroschen, boah, das wird ja ein bombastischer Lohn für diesen Tag. Und dann geht die Lohnfortzahlung durch und alle bekommen einen Silbergroschen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Martin Luther, das Gleichnis erzählt der Herr doch dazu, dass er damit sein Reich von der Welt scheide und uns lehren will, dass es in seinem Reich so ganz anders zugehe als in der Welt. Richtig. Das ist doch kein Gewerkschaftstext hier. Da merken Sie, das geht ganz, ganz anders zu. Und ganz groß steht drüber, habt ihr das vergessen? Ihr Petrusse aller Zeiten, habt ihr das vergessen? Es ist die Gnade des Berufenden. Es ist allein die Gnade des Berufenden. Wenn ich meine, einen Anspruch ableiten zu dürfen aufgrund meiner früheren Berufung, dann werde ich mich irren. Gerade umgekehrt, ich habe einen Dank abzustatten für das Vorrecht, zu den früher Berufenen gehören zu dürfen. Merken Sie, ganz altes Denken, ganz kaputtes Denken. Und dann merken wir, wie es uns gärt und wir das nachvollziehen können. Wie soll ich noch zufrieden sein, wenn die anderen genauso viel kriegen wie ich und dafür haben sie auch noch weniger getan? Ja, wo kommen wir denn dahin? Das ist doch nicht irdisch. Das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht fair. Nein, richtig, das ist himmlisch. Das ist himmlisch. Das ist Gnade. Das ist Gott. Ganz was anderes. Da waren die ersten 12, 3 Jahre mit Jesus unterwegs, haben ein Ausbildungsprogramm durchgezogen mit allem, was dazugehört. Und dann kommt doch tatsächlich noch so einer dazu, von der Seite. Erst unter 15, wie eine unzeitige Geburt. Aber wo kommen wir denn dahin? Der soll sich mal schön hinten anstellen. Wir haben schon 3 Jahre mit Jesus gelebt, lieber Paulus. Hinten anfangen bitte. Nein, 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 nein. Gott sagt, ich habe den berufen. Und wenn ich den berufen habe, dann läuft der mit. Genauso wie alle anderen auch. Und genau das hat Jesus gemeint. Denn dieses Wort von den Ersten, von den Letzten, hat er tatsächlich auf die Heilsgeschichte bezogen. Er sagt im Paralleltext Lukas 13, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wissen Sie, wer die sind? Von Norden, von Süden, von Osten und von Westen? Das sind Sie und ich. Und siehe, es sind Letzte. Es sind das alles Letzte. Sie sind Letzte. Letzte und die werden Erste sein und die Ersten, die werden die Letzten sein. Das war es doch in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Das war es doch. Wir können das kaum mehr nachvollziehen, was den Petrus so umgehauen hat. Er wurde ja durch den Heiligen Geist ganz intensiv, ganz dicht geführt, ganz dicht, ganz eng geführt, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, bis er die Schwelle zum Haus des Heiden Cornelius überschritten hat. Ein absoluter Fauxpas, ein grober Fehler, eine Missachtung aller religiösen Regeln. Und dann steht er in diesem Haus und er lebt mit, wie sagt das nachher, er gibt ihnen die gleiche Gabe. Ich, Petrus, konnte es nicht fassen. So ein normaler, durchschnittlicher, ekliger Heide darf genau dasselbe wie ich Jude haben, nämlich den Heiligen Geist. Und dann, als ich verteidigen muss, vor sowas muss man sich immer verteidigen, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Aber wenn Gott das macht, wenn Gott das will, wenn er solche letzten Cornelius und Co. dabei haben will und er ihnen dasselbe gibt, dann soll es sein. Merken Sie, in dem Wort der Ersten kommt, dem Vorwurf der Ersten, kommt gleichzeitig das schönste Bekenntnis zum Tragen. Die sagen nämlich, du hast sie uns gleichgestellt. Du hast sie uns gleichgestellt. Und sie sehen vor sich die großen Textstellen aus dem Epheserbrief. Ihr, die ihr ferne wart, ihr seid jetzt nahe herzugekommen. Ihr, die ihr außen vor wart, irgendwo weiß ich was wo, ihr durftet hineinkommen in das Haus der Verheißung. Ihr wurdet jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen in Gottes Haus. Ihr dürft rein ins Haus. Ihr dürft mit Gott Gemeinschaft haben. Ihr seid mit drin. Ihr, die ganzen Letzten, ihr dürft mit hinein und werdet Erste und Erste. Und Erste, das erleben wir doch in der Heilsgeschichte 2000 Jahren. Verschenken ihren Anspruch des Ersteseins und ergreifen nicht das, was im Erstesein ihnen gegeben ist, im Heil in Jesus Christus. Und dann stehen wir da und staunen vor unserem Gott. Und wir, dieser gesammelte Club von Letzten, wir sind da und danken Gott für die Gnade des Berufenden. Für die Gnade des Berufenden. Was bist du gut, mein Gott? Was bist du gut, mein Gott? Dass du nicht nur für dein Volk, für die Ersten einen Ruf ausgesprochen hast. Doch, die haben ihren Ruf und die kriegen den Ruf und der Ruf bleibt. Aber dass du auch solche Letzte wie sie und mich dazu gerufen hast. Das ist etwas Unglaubliches, was deine unglaubliche Güte in besonderer Schönheit zeigt. Das eine. Aber es geht ja noch weiter. Er beschenkt dann die Letzten wie Erste. Er beschenkt Letzte wie Erste, als ob die Erste wären. Es wäre ja irgendwo angemessen, wenn wir, die wir Letzte sind, noch reinkommen und dann ein Zwölfel kriegen. So irgendwo ganz, ganz unten, wissen Sie, ganz unten so ein Platz, wo man dann eben noch gerade noch dazugehört. So ein klassisches Ranking. Ich war bei einer großen Feier, mehrere hundert Leute zusammen. Da wurde alles schön sortiert im Ranking. Vorne top, dann die geladenen Gäste, dann ging's runter, normal los. Dann kam Plebs, nicht wahr, das Volk, und dann kam das Personal und irgendwann ist die Tür, dann ist man draußen. Ja. So klar, von vorn nach hinten. Und jeweils, wo sie reinkommen, wissen sie, wozu sie gehören. Gut, wir Letzte, wir hätten gedacht, gut, wenn wir noch hinten gerade noch reinwitschen, hinter uns geht die Tür des Himmels zu. Wunderbar, wir sind drin. Danke, danke Gott. Aber jetzt kommt die Auszahlung und wir kriegen das Gleiche. Vollen Zugang zum Heil. Vollen Zugang zum Vater, vollen Zugang zum Thron der Gnade, vollen Zugang zu allem, was meines Vaters ist, vollen Zugang. Unglaublich. Und deswegen natürlich auch absolut verständlich, dass die Letzten in diesem Text, haben Sie es begriffen, kein Wort sagen. Ja, sie würden auch nichts sagen. Die stehen da und sagen, das ist ja nicht möglich. Mund halten und schweigen. Verstehen Sie, ein Blick auf die Letzten, ein Blick auf die Letzten. Es war ein lauer Spätnachmittag um 17 Uhr. Die große Depression über ihr leeres Portemonnaie hat sie ergriffen. Und dann kommt da einer und ist so bereit, sie für 59 Minuten noch anzustellen. Ein knappes Stündchen. Na okay, das mache ich. Der Tag war gelaufen. Sie hatten keine Chance mehr. Nichts, kein Anspruch, keine Möglichkeit. Und dann sind sie doch dabei. Sie sind dabei. Sie kommen zur Lohnauszahlung. Sie stehen staunend davor. Ein Silbergroschen in ihrer Hand. Sie sagen nichts. Sie stehen einfach nur da. Sie stehen nur da und sagen, danke, 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 danke. Was die anderen kriegen, das ist ihnen doch in diesem Augenblick so dermaßen egal. Die können von ihnen aus auch das Zwölffache haben. Aber sie haben ihren Silbergroschen gekriegt. Er hat sie beschenkt. Das ist doch kein Lohn. Das ist doch kein Lohn. Er hat sie beschenkt mit etwas, wofür sie nichts getan haben, außer dumm rumstehen. Und sich auszahlen lassen. Und dann sind wir da und denken, was ist denn uns passiert? Was ist denn uns widerfahren? Ich weiß nicht, wie Sie zum Glauben gekommen sind und was für ein Lebensgefühl Sie haben. Aber das ist genau das Lebensgefühl derer, die begriffen haben, was es eigentlich geht. Herr, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn getan? Womit habe ich das denn verdient? Verdient! Gott, da verdient hast du es überhaupt. Darum geht's doch bei mir gar nicht. Begreift ihr es denn nicht? Werft eure ganzen Gewerkschaftsort doch in die Tonne. Es geht um den Himmel. Da gilt nicht das Verdienen, da gilt die pure Gnade. Und da kriegst du ein Geschenk. Da wirst du voll ausgezahlt, obwohl du es nicht verdient hast. Und dann stehen sie einfach nur da. Was kann man denn dann da sagen? Bitte, was sagen sie denn da? Ach, sie können doch nur sagen, danke. Oder Mund halten. Danke! Danke für den direkten Zugang zum Thron der Gnade. Danke für die Vergebung meiner Schuld. Danke für den Anteil an dir, mein Gott. Danke, dass ich zu dir sagen darf, aber lieber Vater, danke für den Himmel. Danke für dieses Gutsein Gottes. Danke, dass du so gut bist, Gott. Und dann stehen wir ganz still da. Und halten den Silbergroschen der Gnade fest. Und lassen ihn uns nie mehr wegnehmen. Diesen Silbergroschen der Gnade, mit dem er uns bezahlt hat, in Anführungszeichen. Mit dem er uns beschenkt hat. Der gehört mir. Dieser Silbergroschen der Gnade gehört mir. Und deswegen sind Jesus-Leute, wenn sie es halbwegs geschnallt haben, im tiefsten Kern dessen, was sie aus allen Poren ausstrahlen. Menschen der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit. Weil sie etwas verstanden, mit Kopf und Herz verstanden haben, was ihnen passiert ist. Gott hat mir ein unglaubliches Geschenk gemacht. Ein unglaubliches Geschenk. Er hat mich ausgezahlt, in Anführungszeichen, nach einem Lohnsatz, den es gar nicht gibt. Er hat mir Gnade gegeben. Und jetzt? Jetzt kommt es zum Dritten, nämlich jetzt befreit er die Ersten vom Letzten. Jetzt befreit er die Ersten vom Letzten. Denn die Gnade des Berufenen, der das alles so umschicht in der Heilsgeschichte und der uns unglaublich geschenkt, beschenkt mit diesem Silbergroschen der Gnade, der will jetzt tatsächlich an unser Herz. Also es geht nicht nur um die Heilsgeschichte und um das Heil, es geht auch tatsächlich um die Heiligung. Heiligung bei Jesus. Und dann nimmt er die ganze Sprache auf, die viele von uns kennen, durch die Bergpredigt. Denn wenn hier vom bösen Herzen die Rede ist, dann kennen wir das aus der Bergpredigt. Und jetzt kommt Jesus ganz seelsorgerlich auf uns zu, ganz seelsorgerlich. Er kommt seelsorgerlich auf uns zu und macht uns mit dieser Geschichte klar, wer wir sind, wer wir sind. Wir sind heilsgeschichtlich sowieso die Letzten. Wir sind vom Heil her natürlich die Letzten, die Erste wurde. Und jetzt, wo wir aus dieser Position in der Position der Ersten gelandet sind, will uns Gott vom Letzten befreien. Denn das ist doch das Allerletzte. Wenn ich dem anderen nicht die Gnade gönne. Das ist doch das Allerletzte. Wenn ich dem anderen nicht die Gnade gönne. Und das machen doch die. Das machen die doch die. Diese Ersten, von denen da die Rede ist, die haben doch Gott nicht verstanden. Das steht uns klar vor Augen. Die haben Gott nicht verstanden. Die sind auf der Erde leben geblieben. Die sind nicht im Himmel angekommen. Mit ihrem Denken und mit ihrem Herzen. Diese Ersten, die haben nicht verstanden, was das Werk, das eigentliche Werk der Gnade Gottes ist. Und sie haben auch nicht verstanden, was an ihnen tatsächlich geschehen ist. Sonst könnten sie so nicht reden. Wir kennen das doch. Paulus, 1. Korinther Kapitel 4. Da war so eine aufgeschwellte Gemeinde von lauter Ersten. Boah, was waren die gut in Korinth. Prall gefüllt mit den Charismen einer Gemeinde. Power ohne Ende. Und dann sagt ihnen Paulus diesen schlichten Satz, und der mag sie maßlos geärgert haben. Was rühmst du dich denn darüber? Was bläst du dich denn so auf? Alles, was du bist, alles, was du hast, alles, was du lebst, hast du doch geschenkt bekommen. Du kannst dich bedanken, das ist okay. Aber ansonsten hast du überhaupt nichts zu melden. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich bin gut, sagt Gott. Das macht dir Probleme. Ich bin gut. Und das ärgert dich. Warum? Weil du ein böses Herz hast. Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Nein, das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Nein, Herr, nein. Gut, dann komm raus, sagt Gott. Dann komm raus aus deiner Ecke. Komm raus und gönn dem anderen die Gnade. Das scheint ja echt gar nicht so einfach zu sein. Da sehen wir einen großen Propheten vor uns, der ganz große Probleme hatte mit dem Gutsein Gottes. Der hat sogar ein Schiffticket gebucht, um der Güte Gottes auszuweichen. Nur eins nicht, nicht in die Richtung der Güte Gottes, Gegenrichtung. Und dann holt ihn Gott per Fisch zurück. Du wirst meine Güte verkündigen, glaub es mir, mein Freund. Und dann sagt er sogar noch, wie peinlich und doch so ehrlich, ich habe gewusst, dass du so gut bist. Ich habe es gewusst und ich wollte es nicht. Und Gott sagt, und du wirst es verstehen, mein Kind, denn du hast meinen Geist. Und mein Geist wohnt in dir und wird dein böses Herz verwandeln, dass das, was in mir dem Vater ist, auch in dir anfängt zu reifen. Jona. Oder denken Sie an diesen zweiten Sohn? Lukas 15, hat er irgendetwas verloren, er hat überhaupt nichts verloren, dass sein Bruder zurückgekommen ist. Er könnte locker mit einstimmen, locker mitmachen im großen Wiedersehensfeier zu seinem Bruder. Nein, er kann es nicht, Es ist einer, der irdisch denkt, und der entsprechend dann auch noch handelt. Klar weiß ich's, der Tarif schadet mir doch nicht. Dieser Gnadentarif schadet mir doch nicht, aber es geht gegen mein altes irdisches Herz. Aber der Vater, der Besitzer, Jesus, lässt das nicht zu. Nein, Gott sei gedankt. Die mit diesem bösen Herzen, die fliegen nicht raus. Aber sie bekommen doch eine Rüge, sie bekommen einen Platzverweis. Gehen, du hast das ja gekriegt, jetzt denk mal nach, was ich hier mache. Und deswegen brauchen wir alle miteinander diesen befreienden Dienst des Heiligen Geistes an uns, dass wir heute Morgen eine Sehnsucht bekommen, eine echte Sehnsucht bekommen, irdisches Denken abzulegen und himmlisches Denken anzunehmen. Was heißt das denn? Das heißt zum einen ganz sicher Gnadenegoismus ade. Und zwar in allen Dimensionen. Dieses Denken, ich hab's. Und die anderen können mal Richtung Hölle schmoren. Wenn sie nicht wollen, sollen sie doch bleiben, wo sie sind. Das können sie nicht mehr denken. Merken Sie es? Das können sie jetzt nicht mehr denken. Ich bin gut, sagt Gott. Ich bin gut. Das können sie auch in der Heilsgeschichte denken. Da geht es ganz genauso. Da haben wir es alles so schön sortiert. Die Guten, die Schlechten, die Bösen, wo sie sind. Und jetzt beruft er und beruft und beruft und beruft und sagt, stopp. Und dann, ich berufe. Bis zur 11. Stunde beruft er noch. Und die haben das gar nicht mitgemacht, den ganzen Stress, Christ zu sein auf der Seite der Erde. All die Schwierigkeiten haben die alle nicht mitgemacht. Die rutschen, was für ein komisches Wort, per Schächergnade. Was für ein eigenartiger Begriff, nicht wahr? Gibt es eine andere Gnade als Schächergnade? Also, die rutschen gerade noch so rein und kriegen genau das Gleiche. Denken Sie das mal in der Heilsgeschichte durch. Denken Sie das mal vielleicht über manche Grenze durch, die Ihnen ein bisschen Not macht, theologisch. Frisch durch. Ich bin gut, sagt Gott. Hast du Probleme mit meiner Güte? Hast du Probleme, wenn ich nach meiner Güte Menschen in mein Reich rufe, wo du sagst, nie und nimmer? Die sind schon durch, das ist schon erledigt, da ist schon der Deckel drauf, Feierabend. Gott sagt, ich bin gut, ich berufe. Gnadenegoismus ade, denken Sie es mal fröhlich durch. Und natürlich, das, was uns auch dann schnell deutlich wird, ist, dass wir merken, das wird ja ein Staunen geben. Wenn wir dann tatsächlich mal da ankommen, das wird ein Staunen geben und ein Köpfe verdrehen, wie es in diesem Lied heißt, wenn wir da ankommen. Und wenn Sie mit Ihrem kleinen Tarifbüchlein ankommen, das sich so schön durch Ihr evangelikales Leben zusammengebaut haben, und dann die Abrechnung erwarten, das wird ein Staunen geben. Und ein Köpfe verdrehen. Vor einer großen Feier von Menschen, von denen sicherlich viele aus ihrer Mitte sagen würden, die gehören zur Zeit. Na, erste sagt man ja nie, aber zur zweiten und dritten im Reich Gottes bei uns in unserem Land. Und während ich da saß, musste ich über Matthäus 20 nachdenken. Und dann dachte ich, das wird ein Staunen geben. Wenn die da alle ankommen, da drüben, die ganzen vermeintlich Ersten. Und dann sagt Gott, ich habe das übrigens so und so und so geplant und gedacht. Die da so als Letzte rumgegammelt sind, irgendwo in der Ecke rum, in eurer Beobachtung, in eurer Wertigkeitstabelle, in eurem Ranking, das habe ich ganz anders vor. Und lieber, wir gewöhnen uns jetzt schon dran, an diesen Satz, hast du Probleme damit, dass ich so gut bin? Nein, Gott, nein, ich will damit keine Probleme haben. Es wird ein gutes Staunen geben und ein gutes Köpfe verdrehen, wenn du in deiner absoluten, faszinierenden Güte Erste und Letzte mischen wirst, das wird uns nur so um die Ohren fliegen. Aber dann lasst uns doch auch schon auf dieser Erde anfangen, so zu leben, wie der Himmel tickt, oder? Es gilt doch, was Jesus uns gelehrt hat. Sein Wille geschehe, wann denn? Jetzt doch schon. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden, das heißt, dass er jetzt schon uns ein anderes Tarifmodell angewöhnen. Mit diesem Tarifmodell werden sie in normalen christlichen Szene immer Anstoß erregen. Immer. Denn seien wir ehrlich, wir rechnen alle. Wir rechnen alle. Und deswegen wollen wir uns daran gewöhnen, an dieses neue Tarifmodell des Himmels. Da werden dann plötzlich Menschen freigestellt und freigesetzt von denen wir denken, die sollten ruhig noch ein bisschen büßen. Da werden Menschen hochgehoben, von denen wir denken, das hat der aber überhaupt nicht verdient. Da werden Menschen getragen, von denen wir denken, kann er selber. Da gibt es ein ganz anderes Tarifmodell. Und ich weiß, das ist dann ungewöhnlich, das passt auch dann nicht. Und es ist immer so ein ganz klein wenig gegen das alte irdische Herz. Gewöhnen Sie Ihr Herz ruhig an das Tarifmodell des Himmels. Gewöhnen Sie Ihr Herz an das Tarifmodell des Himmels. Und dann merken Sie, dass dieses Wort, was uns hier gesagt wird, Sie himmelstauglich macht. Himmelstauglich. Denn so läuft es im Himmel. So läuft es im Himmel. Und wir, die wir das ein wenig geistig verstanden haben, sagen Gott, Gott sei Dank, dass es so im Himmel läuft. Gott sei Dank, dass es so im Himmel läuft. Denn ich war ja einer von diesen Letzten, die noch rein durften. Ich war ja einer von denen und bin einer von denen, der den Silbergroschen der Gnade in seiner Hand hat. Und ich bin ja einer von denen, der es merken darf, wie gut es uns tut und mir tut, wenn tatsächlich das Herz vom Himmel gelenkt wird, mit dem Tarifmodell des Himmels. Er, der Ewige, beruft Erste und Letzte. Er, der Ewige, beschenkt Letzte wie Erste. Er, der Ewige, befreit Erste vom Letzten. Wir sollten es vielleicht persönlicher sagen. Er beruft Erste und mich Letzten. Er beschenkt mich Letzten wie einen Ersten. Und er befreit mich Ersten vom Letzten. Er macht sie und mich himmelstauglich. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Ja, bei dir ist das alles ganz anders. Zuerst ärgert es uns und dann fasziniert es uns. Und dann sind wir über die Maßen froh, dass der Himmel anders ist als die Erde. Danke, dass du so gut bist. Danke. Und danke, dass wir in diesem Raum davon etwas geschmeckt haben. Ganz, ganz viele von uns. Weil wir den großen Dingen deines Heils sehen, wie auch wir mit hineingenommen sind in diese Zuwendung deiner Güte. Und wissen, dass du auch die Ersten, die zurückgedrängt wurden, wieder ganz neu hineinstellen wirst. Dein geliebtes, auserwähltes Volk. Aber hab Dank, dass wir Letzte dabei sein dürfen. Und dann hab von Herzen Dank für den Silbergroschen der Gnade in unserer Hand. Wir lassen den nicht mehr los. Wir lassen den nicht mehr los. Du hast uns volles Zugangsrecht, volle Teilhabe, volle Gemeinschaft, alles geschenkt. Wir beten dich darüber an. Und wir bitten dich ganz intensiv, dass du unser altes, böses Herz nicht regieren lässt. Schenk uns diese Transformation in den Himmel hinein. Mach uns tauglich für den Himmel. Du weißt, wo uns das schwerfällt. Du weißt, wo wir da Schwellen überwinden müssen. Du weißt, wo da Altes abgelegt werden muss. Hilf uns darin. Und gib uns diesen Geist, der aus diesem Wort Gottes uns entgegenkommt. Denn wir spüren, wir merken, wir wissen es. Wir wissen es. So geht es im Himmel zu. Und so wie es im Himmel zugeht, soll es auch auf Erden sein. Hab Dank, dass du uns himmeltauglich machen willst. Hab Dank, du unser großer Gott und Herr. Jetzt siehst du die Woche, die vor uns liegt, mit all den Themen, die dran sind, mit all den Herausforderungen, dem Schönen, dem Belastenden. Du weißt alles. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist an dein Wort erinnerst, dass wir uns freuen können an deinem Ruf, dass wir uns freuen können am Silbergroschen der Gnade und dass wir staunen dürfen, wie du diese Herztransformation voranschreiten lässt. Sei du mit deinem Wort in dieser Woche unter uns gegenwärtig, du großer, guter Herr und Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.